verschiedene Gruppierungen in unserer Gesellschaft, zum Beispiel rechtspopulistische Parteien, die sind unglaublich gut da drin, auf die Leiden und auf die Nöte der Männer zu schauen und dann leider ein total destruktives Angebot zu machen, und zwar zu sagen, hey, guck mal, du leidest und weißt du, wer schuld ist? Die Frauen und der Feminismus. Ja, und die nutzen im Endeffekt das nicht hinschauen zum Leiden der Männer und das sich annehmen, was die gerade brauchen, aus, um es in so destruktive Tendenzen umzumanövrieren.
Frauen, der Unterschied ist gering, aber sehr stabil, Frauen als bessere Führungskräfte wahrgenommen werden. Je mehr Frauen in entscheidenden Positionen in Organisationen sind, gibt es einen eindeutigen positiven Zusammenhang mit der Wirtschaftsleistung einer Organisation. Traditionelle Männlichkeit hingegen ist assoziiert mit toxischem Verhalten in Organisationen von Einzelpersonen, aber auch von der gesamten Organisation. Und nicht zuletzt ja auch mit der eigenen Männergesundheit.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir haben heute ein Thema, das passender nicht sein könnte in diesem Moment, in diesen Tagen, in der Diskussion, die sich gerade so entspannt und das, was wir auch beobachten, nicht nur aus guten Gründen. Ich sag's mal so. Wir reden heute über die Frage der, ja, vielleicht ist das jetzt auch schon blöd adressiert, ich mach's trotzdem mal, der neuen Männlichkeit und was das mit Arbeitskultur zu tun hat. Es gibt nämlich ein Buch, was in den letzten Monaten ein bisschen für Furore gesorgt hat. Ich glaube, das kann man ohne Übertreibung so sagen, das den schlanken Titel trägt, New Work Man. So, jetzt sind wir ja hier bei Good Work. Wir beschäftigen uns mit Arbeitskultur und ihr könnt euch vorstellen, da habe ich natürlich sofort angebissen und zugegriffen. Und ich habe Glück. Giacomo Fritsche und Daniel Pau, die beiden Autoren, haben sofort gesagt, sind wir dabei. Und von daher freue ich mich, dass wir heute hier sind bei Good Work. Und ich sage jetzt erstmal, hallo lieber Daniel, hallo lieber Giacomo, schön, dass ihr hier bei Good Work seid.
Ja, hallo.
Das war Daniel übrigens.
Ja, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung und ich bin gespannt, worüber wir heute so alles quatschen.
Ja, ich sag mal, ich bin auch gespannt, weil ich weiß nicht, ihr seid ja auch Podcaster, ich weiß nicht, wie ihr da so normalerweise vorgeht. Ob ihr euch da sehr intensiv vorbereitet, da kommen wir gleich nochmal inhaltlich zu, oder ob ihr sagt, boah, es gibt so einen groben Rahmen und dann lassen wir es so ein bisschen laufen. Wie ist das so, Daniel, bei euch?
Also wir sind eher Rahmen, vielleicht 2, 3 Leitfragen und Gedanken und dann sich dem Fluss entfalten lassen.
Ja, das klingt immer erstmal viel einfacher und die Wahrheit ist, es ist viel anspruchsvoller, oder? Giacomo, wie siehst du das? Oder kommt das dir auch so entgegen, dass eher der natürliche Gesprächsfluss?
Also ich finde es immer auch ganz schön, wenn es denn mal ein bisschen stockt, da zu atmen und sich rein zu entspannen. Und das, also die Erlaubnis zu geben, dass es stocken darf, das entspannt mich immer. Mhm. Und so stockt es weniger. Mhm. Und was mir immer besonders Spaß macht, ist, ja, dass wenn so ein Flow entsteht und wir haben ja das Glück, immer ganz interessante Menschen bei uns zu Gast gehabt zu haben und so die Neugier und zu gucken und was fühlt sich gerade lebendig an, was ist aktuell los und dann hatten wir das Privileg, dass immer schön geflossen ist.
Sehr schön, wunderbar. Wir kommen da gleich noch zu. So, wir sortieren. Ich habe euch ja jetzt erstmal ganz schlank vorgestellt, nur mit eurem Titel und mit dem Buch. Da gibt es ja noch viel mehr zu euch zu sagen. Aber als erstes bekommt ihr die einzig geskriptete Frage bei Good Work, nämlich wie seid ihr in den Tag gestartet? Wir fangen mal mit dir an, Giacomo. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Also hier ist gerade Winter Wonderland, bei mir so ein Stückchen nördlich von Berlin. Es ist alles super weiß und die Sonne scheint. Meine Tochter hatte nicht eine dem Wetter entsprechende Stimmung und es war recht anspruchsvoll, sie heute aus dem Bett zu bekommen. Die ist 3 Jahre alt. Mhm. Und so ist so eine gute Mischung aus anspruchsvoller Vaterjob und schönes Wetter und Vorfreude auf die Woche und auch auf unseren Podcast.
Wie viel Einfluss, das ist jetzt aber auch vielleicht gemein, aber ich frage mal, wie viel Einfluss auf deine Gestimmtheit hat die Gestimmtheit deiner Tochter?
Das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall, sie hat auf jeden Fall einen Einfluss. Es kommt so immer ein Stückchen an, wie ich das gut facilitaten kann, diesen Prozess. Ja. So. Und da hat's viel. Ich sitze morgens eine Stunde in Meditation so.
Und eine Stunde.
Genau, und beobachte meine Körperempfindung. Und das gibt mir immer einen ganz guten Fluss und einen Flow, auch heftige Emotionen nach morgen gut durchfließen lassen zu können. Da sind wir schon wieder beim Flow. Ja. Ja. Und das war heute der Fall und darum konnte es gut durch mich durchflowen. Und sie hat dann auch die Stimmung hat sich dann wieder auch gehoben und dann ging es ab.
Daniel, wir kommen gleich noch zu dir. Keine Sorge, oder auch die lieben Hörerinnen und Hörer, wir machen das ja schon schön gerecht an der Stelle zumindest. Aber da muss ich jetzt nochmal reingehen. Also ich habe jetzt seit, weiß nicht, Interview Nummer 240, sowas darum, 242, keine Ahnung. Und jedes Mal die Frage, wie bist du in den Tag gestartet aus Gründen? Und da ist sogar so eine kleine Art Typologie in meinem Kopf schon entstanden von Menschen, was Menschen morgens veranstalten. Irgendwas tun wir alle, mehr oder weniger regelhaft, auch selbst wenn es nicht immer diese große Überschrift trägt. Aber da würde ich jetzt doch gerne mal nachkommen. Eine Stunde. Ich habe es mal geschafft, mich an 10 Minuten zu versuchen, fand das schon, schon rein physisch gesehen nicht unanstrengend, weil so, dann zwickt es hier, dann kneift es da. Wie hast du dich an diese eine Stunde herangerobbt? Nimm uns da mal ganz kurz mit, Giacomo.
Langsam herangerobbt auf jeden Fall. Also ich habe ja schon früh angefangen zu meditieren, so als Teenager. Und das ist ein Stück weit was mich schon ewig begleitet. Und ähnlich wie wenn man jetzt Klavierspielen übt, ne? So Meditation ist ja ein Stück weit auch eine Kompetenz. Und dann ist es irgendwann tatsächlich, passt es. So, und es wird einfacher. Es bleibt herausfordernd, aber ich weiß diesen Effekt. Ich brauche es, sagen wir mal so. Ich weiß ganz genau, wenn ich da ein Stück weit mich committe, dann habe ich eine andere Kapazität und darum bin ich da konsequent, ja.
Und schaffst du das jeden Tag? Also stehst du dann auch entsprechend wahnsinnig früh auf oder wie managst du das? Weil so eine Stunde, die ist ja nicht einfach mal so übrig im Kalender, im Tag, ja.
Ja, ich hab das Glück, dass meine Tochter, die schläft immer ein bisschen länger, so bis 7:30, 8. Und das heißt, eine Stunde vorher ist nicht so super früh aufstehen. Mhm. So, so mache ich das. Mhm.
Einigermaßen human. Und vielleicht noch ein letztes. Welche Veränderung, würdest du sagen, hat das so für dich gebracht, dass du guckst ja jetzt schon auf einige Jahre Erfahrung zurück?
Voll.
Was würdest du sagen?
Also Meditation ist für mich, also da könnten wir einen eigenen Podcast-Folge drüber machen.
Ja, würde ich sagen. Ja.
Also auf jeden Fall, ja, gibt mir innere Stabilität, eine Offenheit, gibt mir auch Hoffnung, so in einer Zeit, die sehr düster ist. Etwas, was ja mich kräftigt, mich begleitet und was ich nicht missen möchte.
Ich finde ja immer spannend an dem Thema Meditation. Ich hake da deswegen nach, weil, wie gesagt, ich glaube, dass das auch ein Beitrag ist zu unserer persönlichen Resilienz oder sein kann. Inwieweit es uns gelingt, auch Dinge, die da so in unserem Kopf passiert, einfach auch mal geschehen zu lassen, ohne sie zu bewerten. Ne? Also zu sagen, da passiert was gerade an Gedanken und die fließen und sollen sie doch mal. Ja, so ein bisschen aus dieser Haltung heraus auch, glaub bloß nicht alles, was du denkst.
Voll. Also ich glaube im Wesentlichen, also bei der Meditationspraxis, die ich gerade mache, Vipassana ist, geht es vor allem darum, die Körperempfindung gleichmütig zu beobachten, weil sich ein Stück weit alle Gedanken, Emotionen, alle Wahrnehmungen, die wir haben, immer äußern in einer angenehmen oder unangenehmen Körperempfindung. Das ist ja wie so die Begleiterscheinung. Und in dem Moment, wo ich mich da drin trainiere, diese Körperempfindungen darauf nicht zu reagieren, beruhigt sich mein Geist und ich komme in eine Stille, also eine relative Stille. Ne? Und das ist ein Stück weit für mich die mir einzig bekannte Methode auf diese Art, wirklich mal die Dinge so zu sehen, wie sie sind und nicht geprägt von meinen Mustern und von meinen Glaubenssätzen, wo wir auch schon in Richtung Männlichkeit jetzt auf jeden Fall langsam kommen.
Ja, ja. Ich wollte gerade sagen.
Und es ist ein Stück weit das ist ein Handwerk, ne? Es ist eine Arbeit, die ich da praktiziere, um halt diese gedankliche Aktivität und die Filter zu reduzieren, um die Dinge mehr zu sehen, wie sie wirklich sind. Und das ist für mich eine ist für mich ein Pfad und ein ganz wichtiger Teil so meines Lebens.
Und so, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr denkt bis hierhin, was hat denn das mit dem Thema zu tun? Und warum konnten die nicht endlich mal zum Thema, was das mit dem Thema zu tun hat? Alles in meiner Vorstellung. Aber trotzdem, nehmen wir uns auch den Raum sehr gerne. Ich bin gespannt, Daniel, wie dein Tagesstart aussah, ob er heute exzeptionell war oder vielleicht so, wie er immer ist, oder vielleicht gibt es gar nicht so einen so wie immer.
Ich habe noch nicht eine Stunde meditiert, aber ich habe über den Jahreswechsel in einem Meditationszentrum verbracht und da mein Akku in der Hinsicht etwas aufgeladen. Mein Morgen war etwas verschlafen. Ich habe gestern Abend noch mit meinem ältesten Freund telefoniert, den ich, glaube ich, seitdem ich 7 bin, kenne. Und wir haben uns etwas verquatscht und auf einmal war es 12:15. Mhm. Also ich bin recht spät ins Bett gekommen und dann habe ich mir etwas länger Schlaf gegönnt heute Morgen. Bin aber ganz beschwingt aufgewacht. Ich hatte letzte Woche mit meinen Kollegen von Covolution, Beratung, für die ich auch tätig bin, wir machen einmal im Jahr zu Beginn des Jahres ein Strategy Retreat. Mhm. Und da haben wir uns schön eingegroovt auf das Jahr und auch das verdaut, was so im letzten Jahr alles passiert ist. Das war relativ viel und wir haben unter anderem so eine Szenarienarbeit für die Zukunft gemacht. Mhm. Und das hat mich ganz schön aufgerieben, aber es war total schön, da gemeinsam drüber zu sprechen und auch nochmal zu sehen, dass mit dem ganzen New Work Man Thema das einfach immer so ein moderierender Faktor ist, auch wenn wir so Richtung Zukunft denken, weil diese ganzen traditionellen Männlichkeitsmuster da ja auch so viel wirken. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf. Und ja, da bin ich heute Morgen aufgewacht und habe gedacht, ach, wir haben ja heute den Podcast und ich habe mich sehr gefreut, dass Jakob und ich heute auch, wir haben heute Morgen schon mal kurz eingecheckt für den Jahresanfang und das ist ja einfach cool, nachdem wir das letzte Jahr auch super intensiv zusammengearbeitet haben und da auch zu merken, dass so nach vorne hin da so viel Potenzial und Energie ist. Mhm. Deswegen freue ich mich total, hier zu sein heute.
Klingt fast ein bisschen opposite end von dem, was Giacomo berichtet. Also Strategy Retreat, da möchte ich gerne auch noch mal ein bisschen einhaken, weil das klingt natürlich schon eher nach einem sehr kognitiven Prozess, ja, mit Szenarientechnik und so weiter. Was dürfen wir uns da, magst du vielleicht so ein ganz klein bisschen, weil uns hören auch viele Menschen zu, die in Organisationsentwicklung sind, in Organisationsberatung, in HR-relateden Kontexten und die freuen sich immer total auch solche Prozessbeschreibungen, auch wenn es nur im ganz Kleinen ist, mal zu hören. Magst du vielleicht ein ganz kleines Snippet mit uns teilen, lieber Daniel, wie, was wir uns darunter vorstellen können?
Ja, so high level haben wir erstmal unsere ganzen, sag mal, positiven und negativen Spannungen, die wir aus dem letzten Jahr mitgenommen haben und die sich noch nicht so ganz aufgelöst haben von selbst unterm Weihnachtsbaum. die haben wir erstmal bereinigt und das ist, finde ich, immer ein wichtiger Prozess, um auch das, was war, loszulassen und gleichzeitig die Lernchancen mitzunehmen nach vorne. Und dann haben wir tatsächlich KI unterstützt. Also wir haben über KI verschiedene Szenarien visualisiert und auch Wahrscheinlichkeiten dahinter gepackt, was bis 2030, wie sich die gesellschaftspolitische Landschaft entwickeln und verändern könnte. Und haben entlang dieser Szenarien dann verschiedene Rollen und Bilder entwickelt, wie wir uns darin sehen. Und daraus ist sozusagen ein Konglomerat an verschiedenen Bildern erstmal entstanden. Und das verdichten wir jetzt in einem nächsten Schritt hinsichtlich der Frage, was ist eigentlich unsere wünschenswerte Zukunft und welche Bewegung brauchst du dafür, dass wir die wahrscheinlicher werden lassen?
Cool, das finde ich wahnsinnig inspirierend. Also das heißt, ihr habt ein zutiefst mit menschlicher Intelligenz gestartet, auch bestimmt gepaart mit irgendeiner Art von Emotionalität, wenn ihr nochmal zurückschaut auf die Dinge, die euch sehr positiv, vielleicht auch nicht so positiv bewegt haben. Und dann KI eingebaut. Beim Verdichten, nehmt ihr das nochmal zu Hilfe, künstliche Intelligenz, oder geht ihr dann mit euren eigenen Gehirnen sozusagen da ans Werk?
Da gehen wir jetzt primär mit eigenem Gehirn und Herz ans Werk. Je nach Größe einer Organisation oder Menschenmenge, ne, wenn man da jetzt mit größeren Anzahlen arbeitet, dann kann man da natürlich auch wieder, könnte man auch qualitativ mit KI verdichten wieder. Ist jetzt bei uns nicht nötig.
Ja, nehme ich sehr gerne mit und finde ich auch als Inspiration wirklich sehr gut. So, jetzt nehmen wir es mal ganz explizit. Und zwar vielen Dank, lieber Daniel und Giacomo, für eure Morgeneinstiege, die ganz schön viel, finde ich. Ich habe es schon adressiert, mit unserem Thema zu tun haben, nämlich New Work Man heißt das Buch. Und es gab ja sicherlich so etwas wie, wie soll ich sagen, so ein What the fuck Moment oder wie auch immer in eurem Leben, in eurem beruflichen Leben, in eurem Wirken, in eurem vielleicht auch privaten Umfeld, wo ihr gesagt habt, ich glaube, wir müssen mal da drauf schauen, was heißt eigentlich, ein Mann zu sein und wie sich ein Mann verhält. Gab's sowas? Giacomo, kannst du dich erinnern, so ein Erwachungsmoment oder so ein, oh nein, ich habe das jetzt bewusst mal als What the fuck umschrieben. Gab's sowas?
Voll, ich habe also hat nicht direkt zum Buch geführt, es hat noch 10 Jahre gedauert, aber so ungefähr vor 10, 12 Jahren war ich auf einem Workshop zum Thema Männlichkeit und eine Übung war, wir waren so 6, 7 Männer und die Übung war, einer legt sich in die Mitte und kann sich wünschen, für eine Viertelstunde auf eine bestimmte Art und Weise berührt zu werden. So. Es war jetzt kein sexueller Kontext, sondern es ging darum, um so Massage und Verbundenheit zu erleben. Und ich weiß noch, wie ich unglaublich im Widerstand war. Was ist denn hier los? Wie komme ich hier raus?
Also. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da nicht mitgehe. Würde mir, glaube ich, auch echt erstmal mich weit meiner Komfortzone transportieren.
Voll. Und ich weiß noch, wie ich mich dann hingelegt habe und dann habe ich irgendwie mir gewünscht, dass irgendwann am Rücken ein bisschen massiert zu werden und dann irgendwann hochgehoben zu werden, so. Und ich weiß noch, wie ich nach dieser Viertelstunde oder 20 Minuten mich so genährt gefühlt habe. Und ich habe so gemerkt, so, oh wow, es kann auch eine wohlwollende, aufmerksame Berührung verbunden sein, ja, entstehen in so einer Männerrunde. Und ich saß danach im Kreis und mir ist so richtig so viel von mir abgefallen und irgendwie das Herz so aufgegangen und da war so eine Verbundenheit, die ich halt sonst eher im Kontext meiner Freundschaften oder vor allem romantischen Beziehungen erlebt habe, ne? So eine emotionale Tiefe und ich bin raus aus dem Workshop-Raum auf die Straße und ich weiß noch, ich habe mich so genährt gefühlt, ich war so erfüllt. Und ich, aus der Erfahrung habe ich halt mitgenommen, so dass das was Beziehung und Miteinander und füreinander Dasein und sich auch Trost schenken und Nähe schenken, ja, auf eine Art und Weise. Für mich als heterosexueller Mann, jetzt nicht sexuell, aber diese menschliche Nähe, wie wertvoll das ist und wie sehr ich das vermisst habe, ohne es zu wissen.
Jetzt könnte man ja sagen, das hat vielleicht ja noch nicht mal was mit dem Thema Männlichkeit, Weiblichkeit, wie auch immer zu tun, sondern einfach mit dem Thema Gefühle zulassen, Berührung auch zulassen, vielleicht auch in einem Kontext, wo wir es nicht erwarten. Ich habe dir meine Reaktion schon gespiegelt. Also ich würde da, glaube ich, hätte da genauso intuitiv reagiert wie du. Wie kam dann nochmal so der Twist dahin zu sagen, das hat schon auch nochmal in besonderem Maße was damit zu tun, dass ich als Mann vielleicht so oder so unterwegs bin im Umgang mit meinen Emotionen. Wie kam nochmal der Twist vielleicht? Weil du sagst, liegt ja schon ein paar Jahre zurück.
Also an dem Workshop war es halt, es waren halt nur Männer anwesend. Mhm. Und ich habe das bisher so, diese Nähe und dieses Wohlwollende, das Empathische in dieser Intensität halt nie mit anderen Männern erlebt gehabt. Ne? Mhm. Und ich habe diese Hemmung halt auch gespürt, vor allem, weil es eine Männergruppe war. Und darum kam für mich relativ schnell der Schluss, so dieses, oh, was ist da los? Warum eigentlich? Mhm. Warum ist es so awkward? Warum bin ich da so gehemmt? Ja, es gibt ja andere Kulturen. Also ich war mal als Jugendlicher in Indien unterwegs, wo Männer Händchen haltend rumlaufen. Mhm. So, und ich weiß auch noch, wo ich dachte, hey, so, was ist denn hier los? Weil ich das von mir gar nicht kannte. Ne? Also ich habe relativ schnell den Link für mich gemacht. Oh, wow. Das hat irgendwas damit zu tun, wie ich mich gegenüber Männer und in Männerngruppe verhalte. Mhm. Und da verpasse ich was. Mhm. So, und das hat so ein Stück weit diesen Stein angestoßen, mich mehr und mehr damit auseinanderzusetzen, um dann vor jetzt 3 Jahren, 3,5 Jahren mit Daniel mich zusammenzutun, zu treffen und dann das Thema in den Kontext auch von Organisationen, Entwicklungen, Workshops einzuarbeiten und zu verknüpfen.
Und alle, die uns jetzt zuhören, dürfen sich wirklich oder stellen sich vermutlich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, möglicherweise ist es auch ganz anders, die Frage stellen, wäre das in einer Gruppe mit ausschließlich Frauen ganz anders. Also Fragezeichen, ja. Deswegen, also da liegt ja eine gewisse Hypothese dahinter, dass es anders wäre. Und wir beantworten die jetzt mal nicht. Können wir erstens nicht. Wir haben das Setup nicht hier. Und ich schwenke mal rüber zu Daniel. Und ich, vielleicht gab es ja bei dir auch irgendwie so ein, vielleicht einen Moment, eine Begegnung, ähnlich wie bei Giacomo, oder vielleicht aber auch so ein lauter werdendes Ticken, was in dir so diese Frage angetriggert hat. Möchte ich mich anders mit dem Thema Männlichkeit nochmal beschäftigen oder sollte ich das tun oder sollten wir das alle tun?
Ja, ich glaube, bei mir ist es eher so eine Verkettung von Erfahrungen, wo irgendwann auf einmal, so wie die Schuppe vom Augen fällt, ich dachte, ah krass, da ist ein Muster. So über viele Erfahrungen weg und das fängt eigentlich schon auch in meiner Kindheit an. Mein Vater ist Buddhist, also ich bin auch sehr viel mit so kontemplativen Praktiken, Meditation und so weiter, Yoga in Berührung gekommen. Und aber in meinem professionellen Wirken, beruflichen Kontext sehr stark mit der New Work Bubble verbunden, fühle ich mich zumindest. Auch, glaube ich, so seit den ersten Anfängen in Deutschland. Und habe da gemerkt, dass in verschiedenen Veranstaltungen öffentliche Veranstaltungen, aber auch geschlossene in Organisationen ganz gleich in der Regel deutlich mehr Frauen als Männer dazukommen und dass auch Projekte in meiner beraterischen Tätigkeit oder auch in meinem, ich habe 5,5 Jahre als agiler Coach bei der SAP gearbeitet, 80%. Und auch da in den Projekten immer wieder gemerkt, dass es doch die treibenden Figuren meistens Frauen sind. Und das ist mir also erstmal so im Tun gar nicht aufgefallen, dann eher so in der Retrospektive habe ich dann gemerkt, krass, irgendwie verbinden sich mit dem Thema und das Thema treiben dann auch letztlich häufig erfolgreicher mehr Frauen. Und an dem Punkt sind dann Giacomo und ich zusammengekommen, haben ein paar Bilder übereinander gelegt und haben gemerkt, da könnte ja ein Thema sein, ist ja interessant und sind dann sozusagen erstmal ganz neugierig und ergebnisoffen in die Forschung eingetaucht oder in das, was wir so in der Literatur auch finden. Und da hat sich dann überraschend schnell auch gezeigt, dass sich unsere Erfahrungen eigentlich auch mit wissenschaftlichen Studien und anderen Fallstudien und so weiter belegen lassen. Und da ein ganzes Rabbit Hole ist, wo wir dann auch eingetaucht sind, was sich im Forschungskontext traditionelle Männlichkeit nennt. Und da sind wir dann nicht mehr so schnell rausgekommen und haben irgendwie, haben dann auch relativ schnell gemerkt, so hey, das ist einfach ein unbearbeitetes Thema in der Verbindung zumindest. Und wir brauchen viel mehr gesellschaftlichen Diskurs darüber. Und wir brauchen auch, also neben dem gesellschaftlichen Diskurs, also neben dem Bewusstsein auf einer gesellschaftlichen Ebene, auch Räume für Menschen und auch speziell für Männer, in denen ein anderes Miteinander erfahren und auch kultiviert werden kann, damit eine Lernerfahrung möglich ist, die letzten Endes, jetzt mache ich einen großen Sprung, gesundheitsförderlich ist für Männer individuell, für Gesellschaft und aber auch für Organisationen und am Ende den ganzen Planeten.
Hey, willst du mehr aus deinem Job herausholen? Dann lass uns über ein Thema sprechen, Tarifvertrag, weil Jobs mit Tarifverträgen sehr viele Vorteile bieten. Mit Tarifvertrag verdienst du im Schnitt 11% mehr, arbeitest eine Stunde weniger pro Woche, bekommst mehr Urlaub und sehr oft Weihnachts- und Urlaubsgeld. Das Beste ist, dass du all das nicht allein verhandeln musst, denn diese Vorteile und mehr sind bei Jobs mit Tarifverträgen von dir und deiner Gewerkschaft erkämpft. Klingt gut, oder? Dann such dir einen Job mit Tarifvertrag. Lass dich nicht auf schlechte Arbeitsbedingungen ein und fordere, was dir zusteht. Wenn du noch mehr über die Vorteile von Tarifverträgen erfahren willst, findest du alles kurz und bündig auf www.tarifwende.de. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
Ja, das ist ja immer der Dreiklang. Was passiert mit mir als Individuum? Was passiert vielleicht innerhalb meines Teams, meiner Organisation? Und was beobachten wir gesellschaftlich? Ja, sind ja immer so die verschiedenen Layer, die wir im Idealfall, wenn wir systemisch drauf schauen, betrachten sollen. Mir liegt noch eine Frage auf der Zunge. Giacomo, es ist ja jetzt eine Sache, dass vor allen Dingen Und die Beobachtung würde ich absolut teilen, gerade in der New Work-Bewegung deutlich mehr Frauen unterwegs sind in gestaltenden Rollen. Das ist vielleicht erstmal noch gar nicht ein Problem. Die Frage ist, was passiert auf der anderen Seite? Was passiert? Wie agieren, wie reagieren vor allen Dingen männliche EntscheiderInnen auf die Bewegung? Also ist da drin schon ein Strukturfehler, dass es so ist, dass vielleicht Männer unterrepräsentiert sind oder eine bestimmte Form der Männlichkeit? Also erstmal ist es ja nur eine reine Deskription. Es sind 80% Frauen, 70% Frauen. Ist ja erstmal noch nichts, ist ja rein eine Beschreibung. Also wo liegt da wirklich der Konfliktstoff drin? Oder liegt überhaupt einer drin, Giacomo?
Also der Konfliktstoff, also da gibt's mehrere. Also rund 70% der Führungspositionen in Deutschland sind zurzeit noch von Männern besetzt. Das wird sich graduell sowieso ändern, weil einfach Frauen bessere Bildungsabschlüsse machen, zunehmend.
Fingers crossed, Daniel.
Ja, genau. Wir müssen uns aber auch um die Jungs kümmern. Also ein eigenes Thema nochmal, aber wir müssen uns auch um die Jungs kümmern. Aber das ist, naja. Und das heißt, da ist allein schon aus jetzt einer reinen Organisationsentwicklungsperspektive ist es natürlich interessant zu sagen, wenn jetzt, und ich würde jetzt mal New Work und die Treiber dahinter als die Haupt-Change-Treiber oder eine der wichtigsten Change-Treiber zumindest in Organisationen in den letzten 5 und auch sicherlich in den nächsten x Jahren sehen. Und wenn wir da, ich spreche mal jetzt gerade noch so, tendenziell mehr Frauen haben und die Männer in Anführungsstrichen abhängen, wir sprechen ja im Buch auch von einem New Work Man Gap, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, dann habe ich jetzt mal aus einer reinen Change-Perspektive schon das Interesse, den Change so zu gestalten, dass ich gegebenenfalls Gender als Moderationsvariable mitdenke, damit ich nicht einzelne Gruppen, in Klammern Männer, tendenziell abhänge. Ne? Also deswegen habe ich schon mal aus dieser reinen Change-Perspektive ein Interesse daran. Das andere ist, dass wir, ob das ein Problem ist, also erstmal nee, weil du hast ja eine reine Deskription. Wenn wir uns jetzt angucken, was die Folgen davon sind, für Männer individuell und für Organisationen, dann würde ich sagen, ja, wir haben eine Chance auf jeden Fall. Und die wäre schlau zu nutzen, weil wenn wir in die Zahlen gucken, sehen wir das. Ich sage, das sind immer Mittelwert, das kann im Einzelfall immer komplett anders sein. Das war ganz wichtig zu sagen, wir machen hier ganz grobe Verallgemeinerungen, aber die Tendenzen in den Mittelwertunterschieden zwischen Männern und Frauen sind da doch schon deutlich, dass Frauen, der Unterschied ist gering, aber ist sehr stabil, Frauen als bessere Führungskräfte wahrgenommen werden. Je mehr Frauen in entscheidenden Positionen in Organisationen sind, gibt es einen eindeutigen positiven Zusammenhang mit der Wirtschaftsleistung einer Organisation. Traditionelle Männlichkeit hingegen ist assoziiert mit toxischem Verhalten in Organisationen von Einzelpersonen, aber auch von der gesamten Organisation und nicht zuletzt ja auch mit der eigenen Männergesundheit. Es gibt ja nicht umsonst den Movember, den Monat, wo auf die Männergesundheit hingewiesen wird, weil, und also das ist sehr deutlich, inzwischen wird auch von der APA, also der psychologischen globalen Vereinigung, also American Association of Psychologists, wird traditionelle Männlichkeit inzwischen offiziell als ein hinderlicher Faktor für gesundheitsförderliches Verhalten angesehen. Ja, also es ist ein Risikofaktor in dem Sinne.
Okay, und ich glaube, an der Stelle sollten wir da unbedingt noch mal ein bisschen einsteigen. Das hat mir übrigens auch noch mal, wir packen das ja in die Shownotes, euer wunderbares Buch New Work Man. Und ich finde das auch absolut nachvollziehbar, dass das für so viel Furore gesorgt hat. Eben nicht nur, weil das Thema ein Thema der Stunde sein sollte, sondern weil ihr auch wirklich euch die Mühe gemacht habt, ganz viel Empirie zusammenzutragen. Denn so ein Buch oder so ein Thema läuft ja auch immer ein Stück weit Gefahr, wahnsinnig schnell in Stereotypen abzurutschen. Und ich finde, das seid ihr wunderbar mit umgegangen. Vielleicht, Giacomo, gehen wir mal ein Schrittchen in dieses Thema traditionelle Männlichkeit, weil der Begriff fiel jetzt schon ein paar Mal. Was dürfen wir uns unter einem traditionellen Männlichkeitsbild vorstellen? Also was wird damit gemeinhin assoziiert? Es gibt da ja auch so einen harten Kern, also so ein auch wieder was Gemessenes sozusagen oder eine Setzung. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen. Das finde ich nämlich sehr relevant in dem Kontext.
Ja, wir haben in unserer Gesellschaft, jetzt erstmal auf Deutschland bezogen, ja, eine verankerte Vorstellung von, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Ja. Das hat sich, das beschreiben wir auch umfangreich aus unserem Buch, ne, so historisch so entwickelt. Das war auch mal ganz anders. Und es gibt auch Kulturen und Länder auf der Welt, wo das ganz anders ist. Mhm. Also wenn wir über traditionelle Männlichkeit sprechen, sprechen wir erst einmal auch immer so über den europäisch-amerikanischen Raum so. Mhm. Und da bedeutet traditionell männlich zu sein, also hart zu sein, ne? Also tough zu sein, zu gewinnen, nicht zu versagen. Männlichkeit im traditionellen Sinne bedeutet halt auch immer ein Stück weit das Gegenteil von weiblich zu sein. Mhm. Ja, also traditionelle Männlichkeit definiert sich stark darüber, was es nicht ist.
Mhm. Ja. Und, okay. Das Kompliment sozusagen.
Mhm. Genau. Ne, wenn wir einen Tweet jetzt von letzter Woche nehmen von Elon Musk, wo er den kanadischen Premierminister so als Girl bezeichnet. Ne? Mhm. Mhm. So Girl und du hast hier gar nichts mehr zu sagen, du kannst bla bla bla. Ne? Da sieht man so, okay, das wird sozusagen abwertend benutzt. Das Girl, Mädchen ist sozusagen, das ist also schlecht scheinbar. Also so verwendet er es.
Mhm. Ja? Das ist doppelt problematisch. Ja. Also es ist für die Männer problematisch und für die Frauen.
Beides, in beide Richtungen, ja. Mhm.
Voll. Und daraus ergibt sich so ein Stück weit halt dieses, ich bin ein traditioneller Mann, wenn ich halt stark bin, wenn ich tough bin, wenn ich halt nicht mir die Finger lackiere zum Beispiel, ja. Das ist sozusagen mit Weiblichkeit assoziiert. Wenn ich das mache, bin ich sozusagen kein Mann mehr, etc., etc. So. Und was ein ganz wesentliches Element ist und was wir als Kernstück auch definieren, ist die innere Gefühlsabwehr. Mhm. Also am besten noch keine Gefühle zu haben. Nicht mal keine Gefühle zu fühlen, sondern keine Gefühle zu haben, beziehungsweise nur sehr limitiert. Ne? Also es gibt so mit Männlichkeit assoziierte Gefühle, mit traditioneller Männlichkeit, wie zum Beispiel Wut oder Freude. Dann gibt es diese ganz uniken Momente, wenn ein Fußballer ein Tor schießt und auf einmal, ja, geweint werden darf, auf einmal gekuschelt werden darf, ja, auf nationaler Bühne, die alle übereinander hauen sich so liebevoll auf den Po, ne? Auf einmal dürfen diese ganzen Gefühle raus, die ganzen Fans, die dürfen auf einmal heulen, schreien, ja, das so, und dann geht es wieder zurück. Ja, also.
Bahnt sich da auch deswegen so die große Emotionalität, weil es halt wirklich nur in diesen very unique moments möglich und
voll. Katharsis, ja, also sozusagen katharisch, so, es kommt alles raus und da ist da auch so ein Druck dahinter, ne? Und aber im normalen Leben ist es halt vor allem eine ganz, ja, ein Fragment eigentlich unserer Emotionalität, der gelebt werden darf. Und so konstituiert sich Männlichkeit und das ist auch wichtig, es muss sich immer wiederholen. Also ich muss das immer wieder beweisen, jeden Tag. Ich kann das auch verlieren, ja. Wenn ich einmal weine, wenn ich irgendwie verliere, wenn ich irgendwie mich auf eine Art und Weise verhalte, die halt irgendwie mit Weiblichkeit assoziiert ist, zack, dann ist es weg und dann muss ich das auch wieder so, wie so meine Ehre, muss es mir wieder erkämpfen. Ja? Mhm. Und das ist ein Stück dieses traditionelle, wir nennen es Wertekorsett, was hochproblematisch ist für alle Beteiligten.
Es gibt da ja, und ich glaube, da können jetzt auch viele mitgehen, und das ist ja nicht nur einfach eine Beobachtung und Klischee. Es gibt ja diese Conformity to Masculine Norms Inventory. Das ist also, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was zu sagen, Daniel, das fand ich total frappierend. 11 Dimensionen, die dort gemessen oder beobachtet werden, schon seit vielen Jahren, die diese traditionelle Männlichkeit auch ganz gut beschreiben. Und ich nehme mal so ein paar Sachen raus, zum Beispiel das Thema Gewinnen oder Risikobereitschaft. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz was zu diesem Inventory sagen, Daniel. Was hat's damit auf sich? Und vielleicht magst du mal auf ein oder zwei dieser Aspekte eingehen.
Ja, das ist ein Fragebogen, der vor allen Dingen in der psychologischen Forschung genutzt wird, um den Grad an traditionell männlichen Überzeugungen zu messen. Und das ist ein wissenschaftlichen Sprech, sagt man, ein gut validiertes Instrument. Also ja. Das ist ein Fragebogen, der schon lange benutzt wurde und sich als relativ gut in der Vorhersehbarkeit erwiesen hat. Und da gibt es tausende Studien, die den nutzen. Und die, ja, also die, ich hatte ja gerade schon so eine kleine Ausführung oder einen Ausblick dazu gemacht. Die Ergebnisse sind dann schon, finde ich zumindest, relativ erschreckend, wenn man sich dann genauer das anschaut, und gehen eigentlich immer in die Richtung, dass es halt umso stärker das Ausmaß an traditioneller männlicher Werteüberzeugung, was Giacomo gerade skizziert hat, umso negativer die Konsequenzen für die eigene Gesundheit, für aber auch das Sozialverhalten mit anderen, ob das jetzt im Arbeitskontext ist oder im allgemeingesellschaftlichen, sei mal dahingestellt. Und besonders krass ist halt immer dieser, oder für uns, ne, wir haben das genommen und haben dann auch nochmal 5 qualitative Ansätze genommen, die traditionelle Männlichkeit mit auch nochmal qualitativ beschreiben und haben daraus dann für uns 4 Kernprinzipien abgeleitet und noch ein Bonusprinzip, das ist so dieses ständige Spiel, dass es immer wieder neu bewiesen werden muss. Und das, was Giacomo auch gerade meinte, so dieses Unterdrücken der Emotionalität, das ist etwas, was wir schon bei Kindern im Alter von 3 Jahren beobachten können, dass Mädchen und Jungs, oder wenn sie so gelesen werden und auch so behandelt werden von der Gesellschaft und allen Erziehungspersonen, schon eine unterschiedliche Ausdrucksfähigkeit in der eigenen Emotionalität haben. Und Jungs eigentlich konsequent schlechter oder weniger stark ihre Emotionen zeigen und ausdrücken und auch benennen können als Mädchen in dem Alter, außer eine Emotion, und das ist Wut. Also weil es kommt immer so was wir häufiger hören, ist so die Aussage, ja, das ist ja nicht bei allen so und bei mir war das ganz anders. Oder ich erziehe mein Kind natürlich geschlechts- oder genderneutral oder wie auch immer, was die Leute da alles für positive Absicht haben. Ja, aber wir leben trotzdem in einer Gesellschaft, in der das kulturelle Muster sind, die wirken. Und von denen können wir uns nicht entziehen. Die wirken auch in Giacomo und in mir natürlich. Auch Frauen lernen diese Muster natürlich im Verhalten mit Männern. Und weil du jetzt auch gerade nochmal gefragt hast, so in diesen wissenschaftlichen Wink rein, vielleicht ein Side-Note noch. Es gibt in der Persönlichkeitspsychologie gibt es die sogenannte dunkle Triade. Das sind 3 Persönlichkeitseigenschaften, die haben ganz komplizierte Namen: Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie. Und Machiavellismus ist quasi ein zynisches, unmoralisches Verhalten. Narzissmus ist so diese eigene Selbstüberhöhung, häufig fußend auf einem ganz geringen Selbstwert übrigens. Und Psychopathie ist so dieses unempathische Verhalten. Und die werden dunkle Triade genannt, weil die quasi in ihrem Zusammenspiel zusammen auftreten können und dann besonders toxisch wirken. Und jetzt in dem Podcast hier keine Überraschung, guckt man sich Männer-Frauen im Vergleich an, weisen Männer im Mittelwert deutlich höhere Anteile daran als Frauen. Und das hat auch Forschende so überrascht, dass der Effekt so ausdrucksstark ist, dass in einer großen Metastudie nochmal gründlich untersucht wurde, ob es dann Bias gibt, also eine Verzerrung in der Forschung, also ob da einfach nicht, ich sag mal jetzt so flapsig, nicht genau hingeschaut wurde. Das Ergebnis ist aber doch, der Effekt ist sehr stabil. Und da sehen wir dann halt auch in dieser Forschung, wenn wir das jetzt mit diesem Masculine Inventory verbinden, dass wir solche Persönlichkeitseigenschaften und toxisches Verhalten eben genau mit diesen Dimensionen auch verknüpfen können. Und dann wird halt ein Schuh raus im Sinne von, okay, vielleicht ist es doch ein Problem, wenn wir über Change nachdenken in Organisationen und hier einen positiven Impact haben wollen auf Business-Seite, aber auch auf der sozialen und Gesundheitsseite, dass wir da gegebenenfalls traditionelle Männlichkeit als moderierenden Faktor mit berücksichtigen könnten oder sollten.
Wenn wir jetzt das Thema, also erst einmal super vielen Dank für das Eintauchen nochmal auch in die Forschung. Ich glaube, das hilft total dem Ganzen, wie gesagt, diese Stereotyp- und Klischee-Denken, was dem Thema ja leider innewohnt oder zumindest die Verstrickung besteht, dass wir darin abrutschen, dass wir das dadurch ein Stück weit aus dem Weg räumen. Wenn wir jetzt mal auf dieses intersektionale Thema gucken, dass wir sagen, wir haben einmal das Thema Geschlechterforschung und wie wir damit adäquat umgehen und das Thema New Work. Ihr bringt das ja zusammen. Und jetzt stelle ich mir die Frage, bringt ihr das deshalb zusammen, weil ihr sagt, New Work ist nun mal der Startpunkt, von dem wir ausgehen. Wir stehen dafür, eine neue Arbeitswelt zu schaffen mit den Prinzipien, ich würde mal sagen, weit jenseits dessen, was New Work ist gleich Homeoffice aussagt, aber kommen wir auch nochmal zu. Oder sagt ihr auch, und das finde ich tatsächlich auch interessant, ja, die Annahme, dass in der schönen Bubble von New Work alles tippitoppi ist im Umgang mit Männlichkeit ist ja auch ein Mythos. Also was hat euch sozusagen dazu gebracht, die beiden Dinge, die beiden Phänomene zusammenzubringen? Weil ihr sagt, das ist sowieso das Feld, in dem wir uns aufhalten, New Work, und deswegen müssten wir das unbedingt da reinbringen, oder sagen, da ist auch nicht alles Bene. Ja, komm. Oder egal,
ich,
wer auch immer.
Kann ich kurz, und dann werfe ich dir einen Ball zu, Giacomo.
Ja.
Weil ich nehme jetzt mal, New Work ist für uns immer die Verbindung von Organisationsentwicklung und Individuum im Sinne von Friedhof Bergmann, was ich wirklich, wirklich will. Und ich komme jetzt mal gerade von dieser individuellen Perspektive. Um wirklich wirksam, glücklich wirksam zu sein, ist es sicherlich dienlich, nah an dem dran zu sein, was ich wirklich, wirklich will, auch in meinem beruflichen Schaffen. Was ich dafür brauche, wir hatten das vorhin so auch im Check-in schon etwas, ist, ich brauche eigentlich diesen guten Kontakt mit mir selbst, mit dem, was mir entspricht, mit meiner eigenen Emotionalität, weil das ist ein sehr sinnvoller Hinweis darauf oder hinweisgebende Instanz vielleicht gewissermaßen. Und ich muss das in gesunden Ausdruck bringen können mit meiner Umwelt. Das heißt, ich brauche diesen Selbstkontakt, und ich muss aber auch in einer empathischen Art und Weise das in den Kontakt mit der Welt bringen. Mhm. Und genau diese Fähigkeiten sind das, was wir eigentlich im zweiten Teil des Buchs stützen wollen, stärken möchten, und wo wir glauben, oder was heißt, wo wir glauben, wo wir aus der Erkenntnis des Buchs gemerkt haben und auch aus der eigenen Erfahrung, hier braucht es mehr Raum für Männer, mit der Erlaubnis da reinzugehen in diesen Selbstkontakt und auch in diese selbst, sich selbst von sich selbst berühren lassen in einem gewissen Sinne, und dann das aber auch in nach außen zu tragen in einem gesunden Rahmen. Giacomo, ich gucke mal gerade drüber zu dir, weil wir da ja auch genau da diese Verbindung zwischen Achtsamkeit und emotionaler Intelligenz suchen.
Voll, also ich glaube, das ist ein Stück weit hier da setzen wir so ein Stück weit auch wieder an der Meditation an, wie wir reingestartet sind. Ne? Das ist ein Prozess, es ist eine Kunstfertigkeit, mit sich wirklich in Kontakt zu sein, ja, sich zu spüren. Insbesondere, wenn man über Jahre und Jahrzehnte vorgelebt bekommt und verinnerlicht hat, dass sich spüren nicht gut ist. So, das braucht einfach eine spezifische Räume. Nun ist das Thema mehr Räume für Männer.
Ja.
Also erstmal interessant.
Das ist schon ein bisschen kontraintuitiv, wo man sagt, braucht es wirklich noch mehr Räume für Männer? Waren wir nicht an einer anderen Stelle?
Genau, weil wir sehen ja auf, jetzt wenn wir Führungskräfteetage anschauen, wenn wir Speaking-Events anschauen, etc., da haben vor allem weiße Cis-Männer mehr Raum als alle anderen. Da ist es so, dass wir ja eine Umverteilung von Raum brauchen. Deshalb ist es wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, was für Räume spezifisch wir brauchen. Und das sind Räume für innere Entwicklung, für so einen inneren Reifungsprozess. Und die sind für Männer, also wir reden immer vom Durchschnitt, ne, so von diesem, wie Daniel schon vorhin explizit gesagt hat, ich mache es nochmal klar, weil es gibt nicht die Männer, es gibt nur ganz, ganz viele unterschiedliche einzelne Männer und Individuen. Und gleichzeitig können wir sagen, dass aber, wenn wir diese Sozialisierungsstrukturen durchlaufen haben, diese Prozesse, dafür brauchen wir eine Antwort, und da braucht es halt eigene Räume, die eine eigene Qualität haben, um diesen Selbstkontakt halt zu ermöglichen und auch um sich sicher zu fühlen. Ja? Frauen und divers, es gibt ganz viele Orte in unserer Gesellschaft, wo sie sich nicht sicher fühlen und wo wir als weiße Cis-Männer das Privileg haben, einfach durchzulaufen, nachts durch den Park etc. Und gleichzeitig ist aber als Mann unter Männern sich sicher zu fühlen ein ganz anderes Game. So. Und sich auch so sicher zu fühlen, dass man sich öffnet, ohne aus dem Boys Club rausgeschmissen zu werden. Ne? Und da kommen wir in so eine Komplexität, die gesellschaftlich vom Diskurs emotional aufgeladen ist und wo wir ganz pointiert sagen, wir brauchen da jemanden, der hinschaut, und wir brauchen da mehr Initiative. Und wir brauchen Angebote für Männer, einen Entwicklungsprozess zu machen, einen Reifungsprozess zu machen, weil, wenn wir das nicht machen, ja, es gibt verschiedene Gruppierungen in unserer Gesellschaft, zum Beispiel rechtspopulistische Parteien, die sind unglaublich gut da drin, auf die Leiden und auf die Nöte der Männer zu schauen
und dann leider ein total destruktives Angebot zu machen. Und zwar zu sagen, hey, guck mal, du leidest und weißt du, wer schuld ist? Die Frauen und der Feminismus. Ja, und die nutzen im Endeffekt das nicht hinschauen zum Leiden der Männer und das sich annehmen, was die gerade brauchen, aus, um es in so destruktive Tendenzen umzumanövrieren. Und was wir sagen ist, wir brauchen im Kontext eines Feminismus, der zum Ziel hat, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind und partizipieren können, auf eine faire Art und Weise, brauchen wir paradoxerweise mehr Raum für Männer, um durch eine Auseinandersetzung zu einem konstruktiven Entwicklungsprozess für Männer beizutragen, der auch als Narrativ sexy genug ist, ja, die Männer abzuholen, ja, und eine gute Alternative gibt zu der AfD oder rechtspopulistischen Parteien oder einen Mark Zuckerberg, der sagt, wir brauchen jetzt, wir müssen mehr Aggression wagen und wir müssen richtig tough sein. Mhm. Ja.
An der Stelle ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich erwähne es ja immer wieder, dass es mich sehr freut, wenn Menschen mir schreiben. Ihr dürft das gerne tun unter info@goodwork-salon.de. Und heute lese ich euch mal eine kleine Rezension vor, beziehungsweise eine Rückmeldung, die mich über LinkedIn erreicht hat. Hier schrieb jemand: Hallo Jule, wollte einfach mal wieder ein Dankeschön dalassen, weil die Podcast-Folgen von Good Work einfach der Hammer sind. Besonders die Folge aus der Trilogie ist klasse. Habe mir jetzt schon die beiden anderen Teile gesucht und bei David Hilmer und Gabriel Rath reingehört. Danke für deine Arbeit, ich nehme so viel mit. Ich glaube, ich muss das hier nicht betonen, was das für mich bedeutet, so viel schöne Rückmeldungen zu bekommen. Das ist, ich sage es ja auch immer wieder, das Superbenzin für uns Podcaster, die ja doch manchmal so ein bisschen einsam ihr Dasein fristen in unseren Studios, so ganz allein vorm Mikrofon, noch mit einem Gesprächspartner, einer Gesprächspartnerin, aber eben nicht im Austausch mit der Community. Das findet in meinem Fall sehr viel über LinkedIn statt, also von daher auch der Hinweis, gerne dort mal die Glocke aktivieren, mir folgen. Ich versuche wirklich jeden Kommentar zu beantworten, das ist nicht immer so ganz leicht, aber ich versuche das wirklich. Oder mir gerne auch eben eine E-Mail zu schreiben. Und wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass Good Work, der Podcast, so toll ist, dann schreibt das gerne mir, aber noch lieber schreibt es in eine Rezension, beispielsweise bei Apple. Oder hinterlasst ein paar Sterne. Das macht einen gewaltigen Unterschied, denn je mehr Menschen den Podcast hören, umso einfacher wird es auch, diese Qualität hier zu halten. Das ist sozusagen die Grundlage dafür, dass es auch immer wieder sowas gibt wie Werbepartner. Das mag vielleicht lästig sein, aber hey, das ist das Spiel. Dafür dürft ihr kostenfrei jede Woche diese Folge hören und das soll auch bis auf weite, weite Sicht genau so bleiben. Ansonsten gibt es dieses Jahr ja noch ein bisschen was Neues. Es gibt ein Event, was schon im März ansteht. Also tragt euch bitte schon mal den 20. März ein, was genau da stattfindet. Das werde ich auch nochmal sagen. Aber jetzt geht's weiter mit der schönen Folge mit Giacomo und mit Daniel. Ich pack mal das Wort, ich greife das Wort mal auf, was du genommen hast, Giacomo, nämlich Leiden. Das ist, ich kann da voll mitgehen mit den Räumen. Die Frage ist ja nur, wer geht da rein? Da gehen ja nur Menschen rein, die auch einen Leidensdruck verspüren. Also wenn ich mir jetzt so einen von einer traditionellen Männlichkeit geprägten Cis-Mann vorstelle, hat der wirklich einen Leidensdruck oder ist es eher auf der Seite der Frauen, die einen Leidensdruck haben? Das heißt, wen adressieren wir damit in erster Linie? Das ist ja immer die Frage. Also gibt es überhaupt so einen Leidensdruck, ein Problembewusstsein bei den Menschen, die idealerweise von diesen Räumen profitieren könnten? Oder ist das überhaupt nicht der Punkt? Also ich habe jetzt wirklich so Bilder vor Augen von Männern, wo ich sage, würden die dieses Angebot überhaupt nutzen? Die es wahrscheinlich, wie es ja immer so ist, am meisten gebrauchen könnten.
Da haben wir sehr viel drüber geredet, weil wir wollen natürlich, dass, also wir sind ja überzeugt von unserem Buch natürlich, wir wollen ja, dass es ganz viele lesen, die betroffen sind und nicht nur beteiligt. Das ist das gleiche Problem wie mit dem Klimawandel. Jemand, der mit seinem Privatjet zwischen Hamburg und Sylt hin und her fliegt, den wird man wahrscheinlich nicht überzeugen können, keine Ahnung, sich auf einer Rollbahn festzukleben. Und deswegen... Wahrscheinlich wäre es hilfreich, wenn wir irgendwelche strukturellen Maßnahmen hätten, Also wir haben ja zum Beispiel, um in dieser äußeren Diskriminierung von Frauen, die Frauen ja auch im Berufsleben ganz lange erfahren haben und immer noch erfahren, zum Beispiel die Quotendiskussion, das ja ein strukturelles Instrument ist und sicherlich auch in Teilen total wirkungsvoll sein kann. Es wäre schön, wenn wir etwas Ähnliches hätten für die innere Entwicklung, für diesen inneren Raum der Männer in Anführungsstrichen, also oder ne? Also Männer, die sich zumindest in dieser traditionell männlichen Wertekorsett, also Korsett ja auch im Sinne von einengend, da stark verhaftet sind. Und ich sage auch bewusst verhaftet, weil es häufig gar nicht, es ist so verhaftet, aber unbewusst verhaftet. Ne? Und das ist ja das, worauf du auch gerade mit der Frage jetzt abzielst, ist, wie kommen wir die eigentlich, wie kommen wir da ins Bewusstsein? Da sind wir ein Stück weit dem gesellschaftlichen Diskurs ausgeliefert, den wir alle gemeinsam gestalten, und unsere Hoffnung, unser Anspruch ist auch, dass wir den zumindest nudgen können in eine Richtung, dass mehr darüber gesprochen wird. Dieser Podcast hier ist ein Beispiel dafür.
Auf jeden Fall.
Wir sagen, deswegen sagen wir auch immer bei jeder Podcast-Folge, das Wichtigste ist also eigentlich, dass ihr es mitnehmt und irgendwo mal ins Gespräch bringt, weil wir brauchen einfach mehr gesellschaftlichen Diskurs darüber, damit dieses Bewusstsein, diese Detailschärfe dafür überhaupt entsteht, weil häufig ist es einfach Nichtwissen. Ne, auch so nicht wissen über, ja, Männer sind so, Frauen sind so, das ist ja biologisch, bla bla bla. Also diese ganzen Narrative von Jägern und Sammlerinnen und irgendwie die Frauen am Lagerfeuer mit den Babys in der Höhle und so, die ständig reproduziert werden und einfach kompletter Quatsch sind, aber immer wieder diese Bilder von so starken geschlechternormativen Stereotypen quasi einreiten. Also die müssen wir einfach aufrütteln und dadurch die Möglichkeit schaffen, dass sich etwas verändern kann. Also das kann ja auch manchmal ein bisschen unbequem sein. Also Veränderung braucht ja ein bisschen Instabilität. So, also das eine ist dieser gesellschaftliche Diskurs, der gerne Reibungsenergie erzeugen darf. Und dann sind es aber auch Angebote, die so prominent platziert sind, dass Menschen sie sehen. Und ich muss gerade dran denken, wir hatten zum Beispiel bei einem größeren Konzern mal einen Workshop gemacht und da haben wir auch nur mit Männern, auch zu dem Thema. Und da gab es unter anderem die Aufgabe, relativ am Anfang in einer Kleingruppe in Kontakt zu gehen und was zu erzählen, was man sonst nicht erzählt. Ganz basic. Einfach 4, 5 Leute, 20 Minuten sich erzählen, was man sonst nicht erzählt. Die Hälfte der Männer kam mit Tränen aus diesem Austausch zurück. Weil was ist passiert? Die haben angefangen, sich was zu erzählen, was sie wirklich emotional bewegt. Ein paar waren so mutig und haben angefangen, so Hypothese, wir waren ja nicht in den Gruppen drin, ne, aber das ist zumindest so aus meiner Erfahrung, passiert es dann, so ein paar sind mutig und dann merken die anderen, ich kann ja auch was erzählen. Und dann passiert etwas, dass sie merken, hier ist eine Verbindungsqualität, eine Beziehungsqualität und das ist was ganz Wertvolles. Ne? Und es braucht gar nicht immer, also warum erzähle ich das Beispiel? Ich meine, es braucht gar nicht immer so viel, aber es braucht trotzdem ein Angebot und einen Rahmen, wo das passieren kann. Und der gewissermaßen moderiert ist. Ne? Deswegen haben wir auch im Buch am Ende diesen New Work Man Circle, weil das, was unsere Hoffnung zumindest ist, etwas ist, was Menschen nehmen und vielleicht in ihrer Organisation selbst einfach mal ausprobieren. Oder in ihrem privaten Umfeld. Ne? Und letzten Endes können Organisationen, glaube ich, schon das, und da gibt es ganz viele Einflugschneisen, ob das jetzt über Diversity ist oder ob man das an einem Change aufhängt oder auch über das betriebliche Gesundheitsmanagement, ne? Weil da gibt es ja schon Initiativen, aber die können wir auch noch besser bewerben und sagen, hey, for the boys, by the way, wir haben ein Offering, wir haben hier was.
Ne? Und ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass wir aus diesem Nullsummendenken rauskommen. Ne? Was ganz oft passiert ist, dass wenn ich sage, okay, ich mache ein Angebot für Frauen, ja, zum Beispiel Female Empowerment, das so mitschwingt, das ist irgendwie gegen Männer. So. Ne? Und das Gleiche passiert, wenn ich sage, okay, wir schauen jetzt mal auf Männerleiden und den Entwicklungsbedarf von Männern in Organisationen und ich mache ein Angebot für Männer, dass dann so ein Aufschrei durchgeht und sagt, oh Gott, ihr macht was gegen Frauen. Aber das ist totaler Nonsens. Das ist aber tatsächlich so, dass ich so ein Wir gegen die, das ist ein Narrativ, das ist eine Erzählung, die ist die Bewegtheit. Die ist so ein Stück weit komplexitätsreduzierend und dann kann man sich so gegen die anderen auflehnen. Es gibt ein starkes Zugehörigkeitsgefühl, aber dieser süßen Versuchung müssen wir widerstehen. Wir müssen diese Komplexität denken und ich glaube, was das Thema Männerarbeit im Kontext von Organisationen angeht, brauchen wir mutige Menschen, Verantwortliche im HR, DEI, an diesen Positionen, die sagen, hey,
wir schauen jetzt mal spezifisch auf Männer. Weil was Fakt ist, ist, dass die Skills, die wir für die Zukunft brauchen, um diese komplexe, unsichere Arbeitswelt gut zu navigieren und erfolgreich zu sein, sind mit Weiblichkeit assoziierte Skills wie Empathie, Konfliktlösung, Moderationsfähigkeiten, emotionale Intelligenz etc. etc. Das heißt also, wenn wir an Learning and Development denken, brauchen wir insbesondere für Männer spezifische Angebote, um diese Skills auch zu entwickeln. Ja, als ein Beispiel. Und das ist natürlich, da mischt sich so ein bisschen das Individuelle und die Organisation und das Gesellschaftliche, und direkt in der Mitte sitzen wir.
Ja, und da schwenkst du ja schon so halbwegs, Giacomo, über in Richtung Lösungsideen und Ansätze, die ihr ja durchaus auch anbietet. Was ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang, möchte ich nochmal auf das publizistische Schaffen von Ines Imdahl hinweisen, die Geschäftsführerin vom Rheingold-Salon, also psychologische Marktforschung, macht sie. Die spricht von einem männlichen und weiblichen Prinzip, was sich dann also nicht so sehr an irgendeinem biologischen oder wie auch immer Geschlecht orientiert, sondern das, was du als Qualitäten eben beschrieben hast, das würde sie wahrscheinlich mit diesem weiblichen Prinzip eher überschreiben. Ist das auch etwas, wo ihr so mitgehen könnt, also in Qualitäten stärker zu denken, als es wirklich an einem biologischen oder wie auch immer gearteten Geschlecht festzumachen, Daniel?
Ja, du hast gesehen, ich habe direkt gezuckt. Ich finde das total nachvollziehbar. Und auch wenn wir im Taoismus oder so gucken, also Yin und Yang, das ist ja auch männlich, weiblich. Also das ist ein ganz, ganz altes Narrativ, was wir da verwenden. Und das wird dort auch mit Qualitäten und nicht mit Geschlecht assoziiert. Kann man machen. Jetzt ist es okay, wenn ich als Frau sage, boah, ich habe hier diese weiblichen Qualitäten und diese männlichen Qualitäten und ich mache mir die jetzt zu eigen und ich kann irgendwie eine Frau sein und ich kann aber auch ein paar männliche Qualitäten spielen. Wenn ich als Mann das mache und mich hinstelle und sage, hier, ich habe hier meine männlichen Qualitäten, ich kann mich hier durchsetzen und will gewinnen. Und ich habe aber auch die weiblichen Qualitäten und die kann ich integrieren. So, dann ist das jetzt für mich als Daniel, ist das völlig fein. Wenn ich jetzt in einer reinen Männerrunde bin und jetzt kommt wieder das Ding, traditionelle Männlichkeit definiert sich dadurch, dass sie Weiblichkeit ablehnt, dann kann das so gelesen werden, dass ich meine sozusagen eine Abwertung als Mann erfahre. Dadurch, dass ich mich auch mit weiblichen Qualitäten verbinde. Nur dadurch, dass sie so gelabelt sind. Und das ist so ein bisschen, muss man sich bewusst machen, in dem Moment, wo wir diesen Qualitäten, die ja häufig auch mit Fähigkeiten verbunden sind, verknüpft werden, in dem Moment, wo ich den Label gebe, dass männlich und weiblich, was ja jetzt auch nur zwei Geschlechter sind, man könnte ja auch über andere noch nachdenken, aber schaffe ich direkt wieder diese Trennung und docke natürlich an der Geschlechterrealität der Stereotype an. Und da, finde ich, müssen wir extrem sensibel sein. Deswegen würden wir tendenziell davon abraten, auch wenn wir es nachvollziehbar finden.
Ja, also ich plumpse wieder in das Problem, wo ich eigentlich herkomme. Und ich würde ganz gern mit euch jetzt mal, damit wir auch so in Richtung Lösungsblick, Perspektive, mal die vier Prinzipien kurz ansprechen zumindestens. Ja? Also das fängt ja damit an, dass das erste Prinzip heißt Fühlen statt Verdrängen. Ich glaube, das haben wir schon implizit ganz gut hier gefeatured im ersten Teil unseres Gesprächs. Das zweite, das hat mich persönlich sofort sehr angesprochen. Das zweite Prinzip heißt nämlich Brauchen statt Beeindrucken. Ich habe Fantasien, wo es hingeht. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen gelesen in eurem Buch, aber vielleicht sagt ihr dazu nochmal, wer auch immer von euch beiden jetzt so den ersten Impuls hat, was dazu zu sagen. Was dürfen wir uns drunter vorstellen unter diesem Brauchen statt Beeindrucken?
Also der Selbstkontakt, der durch die Achtsamkeit möglich wird, ermöglicht uns halt einen Zugang zu unseren Bedürfnissen. Wir sind alles Menschen. Wir haben alle Bedürfnisse. Ne? Wir wollen gesehen werden, wir wollen uns verbunden fühlen, wir wollen gesund sein, wir wollen uns entwickeln. Und der Selbstkontakt ermöglicht uns, diese Bedürfnisse nicht nur zu erkennen, sondern auch Strategien für uns zu finden, die diese nachhaltig befriedigen. Und darum ist ein Stück weit der Selbstkontakt und die Bedürfnis-Awareness ein Grundstein, und wie erfülltes, gelingendes Leben zu führen. Das ist die Essenz des Prinzips.
Was assoziierst du doch mit dem Beeindrucken?
Also wenn ich zum Beispiel, ist okay, wenn ich antworte?
Ja, natürlich.
Ja, okay, nickt beide schon. Wenn ich jetzt aus einer traditionellen männlichen Brille denke und ich habe zum Beispiel das Bedürfnis, gesehen zu werden, was Also wir haben diese psychologischen Grundbedürfnisse, das sind jetzt in unserem Buch 5, und die sind genauso wie die physiologischen Grundbedürfnisse. Wenn ich Durst habe, muss ich was trinken. Irgendwann tut's auch, wird's auch schmerzhaft, wenn ich das nicht tue. Also, ne, das ist auch mit psychologischen Grundbedürfnissen so. Zum Beispiel das gesehen werden, Anerkennung zu bekommen. Wenn ich jetzt aus einer traditionellen Skript, also aus einem traditionellen Männlichkeitsskript denke, dann ist das halt irgendwie, okay, ich muss mich durchsetzen, Erfolg haben, Wettkampf. Kann es sein, das kommt in ganz vielen verschiedenen Spielformen, ne, aber es ist jetzt eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt tiefer schaue, dann gibt es ja eventuell ganz viele Möglichkeiten, wie ich diese Anerkennung und gesehen werde, auch erreichen kann, die aber nicht immer auf dem Beeindrucken sozusagen, ich bleibe jetzt mal sehr nah bei der Überschrift, von anderen Menschen liegen, sondern wo ich vielleicht anderen was gebe oder schenke, dadurch Anerkennung bekomme oder so. Ne? Also ich kann vielleicht in einem ganz anderen prosozialen Sinne agieren, der mir durch das männliche Skript erstmal so nicht gegeben wird. Oder, ne, also das jetzt einfach mal als ein Beispiel.
Ihr habt, danke nochmal für die Ausführung. Ich will jetzt nicht die wirklich alle vier durchgehen. Das dritte wäre entwickeln statt festhalten. Finde ich insofern spannend. Also in meiner Vorstellung geht es da sehr stark auch um dem, auf der einen Seite das Beharren von dem, was da ist, und auf der anderen Seite Weiterdenken entwickeln. Ist das was, was ihr auch mit Männlichkeit assoziiert, mit dem traditionellen Männlichkeitsbild, sehr starke Beharrungstendenzen, Giacomo, würdest du sagen? Oder bin ich da jetzt auf einem interpretatorischen Holzweg unterwegs?
Naja, also Veränderung ist ja immer herausfordernd. Das Gewohnte zu verlassen, ne? Besonders wenn viel Unsicherheit ist, dann versuchen wir uns natürlich an dem festzuklammern, was wir haben, wo wir uns komfortabel fühlen, was wir schon kennen. Und das ist ein Stück weit die große Herausforderung immer bei Veränderungsprozessen, dass ich ja einen Mut entwickeln muss, eine Haltung und auch so das mal in der Luft hängen, aushalten muss, um ein Stück weit die Früchte zu ernten, um diesen Prozess zu initiieren und mich zu entwickeln und dann in eine andere Ausdrucksfähigkeit zu kommen. Und darum haben wir dem ein Stück weit dieses Prinzip gewidmet, weil wir wissen, das ist eine große Herausforderung, nicht nur für mich als Mann, als Individuum, sondern auch als Organisation und als Gesellschaft.
Und da ihr es als ein Prinzip neue Männlichkeit aufgeführt habt, ist ja schon die Frage oder verknüpft sich damit ja schon die Unterstellung, sage ich mal, dass es Männern, traditionell männlichkeitsgeprägten Menschen, noch mal schwieriger fällt, diesem Prinzip zu huldigen. Oder ist das, würdest du sagen, das jetzt auch wieder ein Umkehrschluss, den ich daraus ziehe?
Ja, das könnte, also das wissen wir jetzt gar nicht so, also oder kann ich zumindest jetzt nichts so sagen. Meine Vermutung wäre, dass es tendenziell auch konservativere Menschen sind, was ja jetzt auch nicht nur schlecht ist, also ne, im Sinne von das Gute bewahren, aber vielleicht auch in dem Sinne zu überprüfen, und da geben wir auch Anregungen im Buch zu, das zu integrieren, was für mich lebensdienlich ist, an traditioneller Männlichkeit ist ja völlig fein, egal ob man Mann, Frau oder irgendwas anderes sich identifiziert. Und gleichzeitig das aber, was einschränkend wird, zu öffnen. Und diese Öffnung ist halt das, wo es wackelig werden kann. Und deswegen das loszulassen, also nicht festzuhalten, auch wenn es gewohnt ist, und da mit Mut das Neue zu ermöglichen für die Eigenentwicklung. Und dann ist aber das Zweite, was wir meinen das quasi doppelt, also das Entwickeln statt Festhalten. Das bezieht sich zum einen auf das Individuum, das haben wir jetzt gerade so ein bisschen umrissen. Das andere ist die Privilegien im Außen. Weil wir die Prinzipien, die führen quasi ganz langsam vom Innen und gehen immer stärker ans Äußere. Und hier findet quasi der Übergang zu, weil es dann schon auch darin gilt, sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu werden. Wie gehe ich denn mit meinen Privilegien um, die ich insbesondere als weißer Cis-Mann habe? Und also da ein Bewusstsein erstmal für zu entwickeln, dass es die gibt, die zu bemerken. Deswegen haben wir auch so einen kleinen Privilegientest im Buch. Und das dann gegebenenfalls zu verändern oder aus einer anderen Position heraus mit diesen Privilegien umzugehen. Und dafür braucht es halt auch dieses gewissermaßen, ich kann ja meine Privilegien nicht loslassen, weil sie mir von außen auch zugeschrieben werden. Aber ich kann was dazu beitragen, dass andere an diesen Privilegien teilhaben können und dass ich sie halt nicht festhalte und beschütze in dem Sinne. Und das meinen wir auch damit.
Ihr seid ja beide als Organisationsberater, Organisationsentwickler, Coach unterwegs. Und ich frage jetzt einfach mal, was begegnet euch so an Resonanz, wenn ihr in eher vielleicht auch klassisch geprägten Unternehmen unterwegs seid mit euren Themen? Oder sagt ihr, seid ihr vornehmlich in Unternehmen unterwegs, die vielleicht in Teilen oder in großen Teilen schon New Work etabliert haben oder nach New Work-Prinzipien arbeiten, Daniel? Was begegnet euch so? Vielleicht auch an Ressentiments oder an Zurückhaltung, wenn ihr mit der Thematik in die Organisation reinkommt?
Das ist sehr unterschiedlich. Generell ist es erstmal sehr positiv. Interessanterweise, und das ist, glaube ich, keine Wahrnehmungsverzerrung, reagieren Frauen in 99% der Fälle sehr positiv und sagen, ach, das schenke ich mal, keine Ahnung, meinem Mann. Oder da fallen mir direkt zwei Leute ein, denen ich das mal schenken sollte, das Buch jetzt als Beispiel. Das ist mir jetzt schon mehrmals passiert. Und sonst ist es unter Männern, geht die Spannbreite von so, ich sag mal, neugierigem Zuhören und sich aber nicht zeigen wollen, bis hin zu, ja, total cool, ich bin schon da. Aber ich guck's trotzdem mal an. Also generell erstmal positiv. Manchmal gibt's dieses, ne, das, was Giacomo eben auch so beschrieben hat mit diesem Nullsummenspiel. Manchmal geht dann diese Diskussion los, ja, wir müssen doch gar nicht was für Männer tun und so. Und das ist aber dann ganz gut, weil dann haben wir trotzdem Aufhänger, wo wir sagen können, warte mal, wir meinen das anders. Wir meinen das nicht gegen das andere, sondern einfach als ein Hinzufügen. Und dass es da auch Raum braucht. Und dann ist es ja wiederum gut, weil dann ändert sich das Bewusstsein, die Perspektive geht etwas auf im besten Fall und es entsteht ein Raum, wo man sagt, hey, okay, vielleicht gucke ich mir das mal an und Neugier entsteht. Ne?
Nur weil ich das eine tue, heißt das ja nicht, dass ich das andere lassen will. Und vielleicht eine gemeine Frage, gemein, weil schwer einschätzbar, trotzdem traue ich mich mal, Giacomo, was würdest du sagen, wer leidet denn eher unter einem traditionellen Männlichkeitsverständnis? Die entsprechenden Männer selbst oder Frauen?
Ich glaube, das ist ein ganz guter Fall, wo man ganz bewusst sagen muss, beide, aber anders. Mhm. Ja, ich glaube, Frauen und divers leiden da offensichtlicher drunter. Ja, es ist ein Stück weit auch gesellschaftsfähiger und mehr, also akzeptiert in diesem Sinne, dass dieses Leiden da ist und dass es behoben werden muss. So, das Leiden der Männer ist eher still. Ne? So, also zum Beispiel so eine Statistiken wie, dass 80% weltweit der Morde durch Totschlag und Gewalt, also durch Mord und Totschlag Männer sind. Als ich die von den Vereinten Nationen Statistik, es kann doch nicht sein, Männer sind am häufigsten Opfer männlicher Gewalt. Und das war für mich so ein, dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein, ja. Und weil ich selber in mir so den Narrativ hatte, so die Männer leiden nicht, ne? Oder dass 30% der Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland sind Männer. 30%. Ich denke mir so, ich habe noch nie irgendwas darüber gehört oder gesehen oder, ne, also diese ganzen Aspekte sind so, das ist so leise, das ist nicht salonfähig in dem Sinne, weil es halt immer gleich dieses, oh, jetzt gucken wir wieder die Männer an, aber ne, in dieses Nullsummspielthema einsteigt. Und darum ist es, das Männerleiden ist eher leise und unoffensichtlich und das Leiden der Frauen ist ein Glück sozusagen salonfähiger, weil es ja auch unbedingt Initiativen dagegen braucht. Und da ist eine Unterschiedlichkeit.
Also das ist absolut, ja, dass wir erstmal diese Aggressorrolle auf die männliche Seite schieben und logischerweise in der Konsequenz, die Opfer sind weiblich. Und das ist natürlich die Sache total verkürzt dargestellt. Ja, Aggression von Männern gegen Männern ist natürlich die eine Geschichte. Und die andere ist ja auch, es ist ja eben auch Teil dieser, genau des Problems, eben nicht zugeben zu können, dass man unter etwas so leidet. Ja, also das ist ja das System immanent, wenn man so will. Und wenn wir jetzt gerade aktuell sehen, was gesellschaftlich los ist, auch auf der politischen Bühne, wenn wir rüber gucken nach USA und wir wissen ja oder wir erfahren ja immer wieder, dass viele der auch nicht nur günstigen Entwicklungen, Dynamiken früher oder später bei uns auch landen, sehen wir jetzt gerade die Ankündigung Ende der Woke-Kultur. Ein Unternehmen nach dem anderen kündigt die Diversity-Regeln ab oder kündigt die auf sozusagen. Und es klingt fast nach einer rhetorischen Frage, aber wie besorgt seid ihr, dass das auch hier stattfinden würde? Oder sagt ihr, naja, mal schauen, ob das wirklich so kommt und ob das wirklich so Fakt ist oder ob sich da nur wahnsinnig aufgeblasen wird, gerade aktuell?
Also ich denke, es ist auf jeden Fall differenziert zu betrachten. Ne? Also klar, der Business-Trend wird hier rüberschwappen. Keine Frage, das ist auf jeden Fall zu 99% der Fall, denke ich.
wir müssen das natürlich gleichzeitig auch ja genauer hinschauen, dass das jetzt ein paar große Namen das verkünden und natürlich die ganze Masse an Organisationen in Amerika nochmal eine ganz andere Nummer ist. Ne? Also es gibt natürlich auch Apple, die sich jetzt dazu bekennen, und es gibt andere Beispiele, die das erkannt haben als ganz klaren Wettbewerbsvorteil. Ja? Mhm. Um diverse Teams müssen inklusiv sein, sonst geht Innovation flöten, sonst geht Performance flöten. Also das ist sozusagen der Hype, den würde ich jetzt nicht so ganz ernst nehmen. Und gleichzeitig ist natürlich die Bewegung wichtig und ernst zu nehmen. Und ich glaube, was ein wesentlicher Punkt ist oder was ein Hebel ist, dass wir ein Stück weit aus dieser DEI-Bubble anfangen, mehr Räume für Männer bewusst zu schaffen. Mhm. Ja. Da sind wir auch wieder ein Stück weit, wo wir schon mal waren, dass so diese Narrative von, okay, es herrscht jetzt viel Unsicherheit und jetzt versuchen wir, die Fragen von heute mit den Fehlern von gestern zu beantworten, ja. Und wir gehen jetzt wieder in dieses, der starke Mann, der findet die Lösung, und aus so einem Angstzustand heraus ist es attraktiv, und gleichzeitig ist es ja aber nicht zukunftsweisend, ja. Diese ganze Komplexität, die können wir nur als vielfältige, miteinander sich sicher fühlende Teams lösen. In der ganzen Unterschiedlichkeit, wie wir Menschen nun mal gestrickt sind. Und ich glaube, dass wir aber, wo wir ansetzen können, ist, dass wir einfach die Männer konsequenter mitdenken und Räume schaffen, um ein Männlichkeitsverständnis zu schaffen, um Entwicklungspotenziale auch aufzuzeigen und auch den Eigennutz an der Reflexion von traditioneller Männlichkeit für die Männer klarzumachen, um ja Räume zu schaffen, Anknüpfungspunkte, die attraktiv genug sind, diesen rückständigen Ideen von ich muss der sein, der alle dominiert und dann bin ich der krasse Typ, was entgegenzusetzen.
Ich greife nochmal das auf, was du irgendwie in der Mitte ungefähr des Gesprächs gesagt hast, Daniel, nämlich diese dunkle Triade. Ich spanne das mal weiter. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir auf der einen Seite, also wenn ich jetzt nur mal so ohne eine Empirie an der Hand zu haben, wenn ich nur sehe, was auf der politischen Bühne passiert, würde ich sagen, dass genau das, diese dunkle Triade, gerade auf vollem Vormarsch ist. Und ein Szenario, um auch nochmal bei deinem Eingangsmorgenritual zu bleiben, ein Szenario könnte ja auch sein, dass sich genau hier zwei gegenläufige Trends entwickeln. Dass wir auf der einen Seite eine Bewegung haben, die sich der Thema Männlichkeit sehr bewusst stellt, die sagt, wir müssen das neu drauf schauen, ob jetzt nach euren Prinzipien, auf jeden Fall ein differenziertes Bild, wir schaffen da Räume für Selbstreflexion, und auf der anderen Seite eine gar nicht so kleine Bewegung, die sehr stark in Richtung dunkle Triade hin sich entwickelt. Und dann wird ja der Dialog maximal schwierig. Ist da eine Gefahr drin, Daniel, dass wir da sowas auseinander differenzieren sehen? Oder sagst du, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so?
Ja, das sind jetzt die großen Themen. Also die Polarisierung der Gesellschaft ist ja erstmal gar nicht nur schlecht. Ich finde, das kann auch Ausdruck für eine reife Demokratie sein, dass viel mehr Perspektivvielfalt möglich ist. Das ist so das Gute. ich glaube, die ganzen negativen Konsequenzen, die sehen wir, die werden auch sehr, das ist auch gut, die werden sehr prominent diskutiert. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Und wir erleben, glaube ich, jetzt live, also ich hätte es gern nicht gemacht, aber den großen Resilienztest der US-amerikanischen Demokratie. Mhm. Weil ich persönlich bin mir nicht sicher, ob das System, was die haben, in 4 Jahren noch so steht.
Absolut. Ja.
Und was wir für das Überkommen oder für die, um das sozusagen in einem lebensdienlichen Sinne, ich bleibe mal bei dem Wort, weil wir benutzen den sehr viel, in dem Wort dieses lebensdienliche, also für das Gute einstehend in dem Sinne, glaube ich, ist neue Männlichkeiten ein Teil davon, ganz bestimmt. Weil eben auch Mann oder traditionelle Männlichkeit sich ganz viel auf diesen separatistischen Gedanken von auch Mann, Frau, auch in der Oberordnung, also in der Hierarchisierung versteht. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir das verstehen, dass das ein Teil dessen sein kann, dass wir die Männer in Anführungsstrichen aktiv auch mitnehmen in einem gesellschaftlichen Wandel. Und wenn wir uns angucken, ich meine, Giacomo, du hast ja gerade schon so ein bisschen darauf auch hingedeutet, dass die Trump wurde primär durch, oder den Unterschied haben junge weiße Männer gemacht. am Ende bei der US-Wahl. Und wir sehen das ja auch in, ich meine, wir müssen ja nicht weit gucken von Deutschland, einfach ein bisschen Südosten, Österreich ist es ja. Also, dass drei Parteien es nicht hinkriegen in Österreich, eine Koalition zu bilden, um eine rechts- oder potenziell rechtsradikale Regierung oder zumindest einen rechtsradikalen Kanzler zu verhindern, weil sie wegen, zumindest aus meiner Perspektive, ich war ja nicht beteiligt natürlich, aber das ist jetzt von fern auch sicherlich unfair, das zu beurteilen, aber weil sie wegen Kleinigkeiten in Anführungsstrichen, zumindest in Bezug zur Alternative, wegen Kleinigkeiten, nicht ihre eigenen Machtspielchen überkommen können. Da wäre zumindest meine Vermutung, hätten vielleicht mehr weibliche Qualitäten, ich bleibe jetzt mal bei dem, was wir vorhin kurz hatten, hätten vielleicht gut getan, um eine andere Form von Miteinander zu kultivieren.
Ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Ich werde jetzt mal ganz platt, Giacomo. Wenn wir auf unsere Politik gucken, könnte man sagen, Merz steht eher für eine traditionelle Männlichkeit und Habeck eher für eine neue Männlichkeit. Also es ist jetzt sehr schwarz-weiß, ich weiß, aber Eimer.
Können ja mal vorbeikommen.
Ja, also schon. Ich denke, also wie ich Habeck erlebe, ist er auf jeden Fall jemand, der sich hinstellt und auch selbstkritisch was sagt. Und nee, sorry, das habe ich verkackt. So. Und jetzt versuche ich es besser zu machen. Und diese Art von Selbstreflexionsfähigkeit und das Zeigen auf so einer großen politischen Bühne von Vulnerabilität ist für mich eine hohe Kunst einer lebensdienlichen Männlichkeit, ja. Und ich weiß, wen ich wähle, so. Und ich weiß ein Stück weit auch, dass diese Art von, ja, Lebenskultur und Arbeitskultur für mich als Mann einfach so tief, tief erfüllend sein kann. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch, vielleicht schließt sich ja auch so der Kreis, so dass für mich überzeugendste Moment ist, die lebendige Erfahrung im Kreis von Männern miteinander authentisch zu kommunizieren und zu merken, wow, diese Lebendigkeit, dieses Verbundenheitsgefühl, ich kriege sofort so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, so, weil dieses, das zurück ins Alte aus Angst heraus macht logisch Sinn erstmal und gleichzeitig ist es zutiefst unbefriedigend, in so mein inneres Erleben von mir abzuspalten, während ich in Beziehung bin. Und ich glaube, die Erfahrung, wir brauchen die Räume, um die Erfahrung zu machen, weil die Erfahrung von Lebendigkeit in dem Miteinander in Beziehung sein, in dem Füreinander da sein und miteinander die Welt zu gestalten, das ist, glaube ich, so der Driver unserer Ideen und der lebensdienlichen Männlichkeit.
Ich glaube, wir teilen da die Perspektive, wie wir drauf schauen. Und trotzdem nehme ich jetzt nochmal so die andere Seite Rolle ein hakt da nochmal unbequemerweise nach und sehen wir nicht eine ganz, ganz große Strömung in genau die entgegengesetzte Richtung, Daniel? Dass das, was wir drei uns jetzt hier vielleicht sehr stark wünschen, genau das Gegenteil von dem ist, was sich ein nicht kleiner Teil in der Gesellschaft gerade offenkundig wünscht und vorstellt. Mhm. Eine ganz, ganz, also traditionelle oder tradierte Männlichkeit würde ich da noch fast als freundliche Vokabel verstehen. In Anführungszeichen, mache ich jetzt mal hier im Podcast, muss man das ja immer dazu sagen, Expertise darin, die richtige Antwort zu kennen, einen Weg zu zeigen, stark zu sein, ja, was uns alles so in den Kopf kommt, zu obsiegen, sich durchzusetzen und so weiter und so fort. Was siehst du, Daniel? Also fernab dessen, was wir drei uns jetzt wünschen und auch denken, dass sich ein Teil der Menschen das wünscht, aber was ist auf dem Vormarsch?
Ja gut, ich meine, da muss man sich ja nur die vier Umfrageergebnisse, also die Vorhersagen angucken. Das finde ich natürlich als überzeugter Demokrat und Humanist mega problematisch und vor allen Dingen jetzt mit dem Hintergrund von New Work Man natürlich nochmal mehr. Auch wenn wir die AfD uns angucken und wer die wählt, dann ist überproportional viele Männer. Oh Wunder. Und ich glaube, dass die Unsicherheit mit der Welt mit der Unsicherheit der Welt umgehen zu können, ist natürlich sind dann einfache Antworten immer attraktiv und aus, also auch die Thematik, also ich habe jetzt, ich glaube letzte Woche war es, in der ARD, dass die Wirtschafts-, also die beiden Top-Themen sind Wirtschaft und Flüchtlingspolitik. Migration, auf gleichem, ja. Auf gleich, genau, Migration, auf gleichem Level. Und wenn ich mir dann angucke, was eigentlich in unserem Land gerade los ist, dann denke ich, okay, natürlich muss man über Migration nachdenken und man braucht irgendwie auch Organisationsmechanismen dahinter, gar keine Frage. Aber das, die Probleme liegen einfach ganz woanders. Also Migration ist nicht das Problem. Die Frage ist eigentlich, wie kriegen wir mehr Leute? Weil ich zahle ja die Rente noch mehr, oder ich werde die finanzieren noch ein paar Jahre. Und ich denke so, mal gucken, wie das funktioniert ohne Migration. Naja, aber also ich kann natürlich in die einfachen Antworten gehen, die aber nachher nicht die Lösung bringen, die wir brauchen. Und meine Erfahrung ist eigentlich, die Sicherheit in Beziehungen hilft uns darin, mit der Unsicherheit in der Welt umzugehen. Und wenn ich mir wieder die mangelnde Beziehungskompetenz von traditionellen Männern angucke, in der Selbstbeziehung, aber auch in der wahrhaftigen Beziehung mit anderen Menschen, dann denke ich, ist das doch auf jeden Fall ein Teil, sicherlich nicht der größte Hebel, aber es ist ein Teil der Lösung, dass wir hier als Gesellschaft mehr investieren.
Wir sind beim Wirkprinzip aller Transformationsprozesse. Wo fangen wir an mit dem Nudging? Bei den Menschen, also mit dem Anstupsen, mit dem kleinen Impulse setzen für vielleicht eine denkbare Veränderung. Giacomo, bei denen, die es vielleicht besonders dringend, ist ja auch, steckt ja auch in gewisser Weise eine Anmaßung drin, die es besonders dringend brauchen oder die sich ein kleines Müh schon bereit zeigen. Giacomo.
Also unsere Zielgruppe ist ganz klar, diejenigen, die Bock haben, ne, die schon auf dem Weg sind, die Allianz der Willigen zu bilden. Keine Frage. Ne? Also es gibt Männer, die wir mit unserem Angebot nicht erreichen und dessen sind wir uns auch bewusst. Und wir wollen und können auch nicht alle erreichen. Ich denke, was wir machen können, ist mehr zu erreichen und auch eine Bewegung zu schaffen, einen Orientierungspunkt, eine Sammelstelle für Männer, die merken so, oh, das ist ein Hebel, ich will mich auf den Weg machen, ich brauche Verbündete so und möchte investieren da und möchte auch das, was ich da rausnehmen kann, mitnehmen, möchte das im Kontakt mit anderen machen und natürlich auch immer ein Austausch sein mit Frauen und divers. Ne? Wir wollen ja keinen neuen Boys Club, der geschlossen ist, sondern ne, wir wollen diese Safer Space für Männer und gleichzeitig aber auch den Dialog und ein Stück weit, dass sowas Gemeinsames entsteht in dieser anspruchsvollen Zeit, in der wir uns befinden. Und gleichzeitig bin ich auch zuversichtlich, so, weil meine Erfahrung ist, so je dunkler der Tag, desto heller erscheint das Licht. Ja? Also ich habe das Gefühl, da entsteht auch gerade eine Menge Schubkraft. Ich habe in meinen Netzwerken ganz viele Menschen, die genauso wie ich fassungslos sind, die manchmal echt deprimierte Tage haben und denken, kommt da jetzt irgendwie nur ein Hitler in Amerika? Was ist da los? Und gleichzeitig aber auch viele, die, wo es rumort. Und ich merke auch in mir so diese Kraft, jetzt und jetzt los. Ne? Also ich glaube, da ist eine Menge Schubkraft auch. Und darauf setze ich. Und da wollen wir mit unserem Buch und unseren Formaten und unserem Erfahrung und Menschsein einen kleinen Beitrag leisten.
Sehr schön, fast schon ein Schlusswort. Eine letzte Frage oder eine zweigeteilte, dürft ihr euch aussuchen, einer die eine, einer die andere. Ich bitte um eine ganz kurze Ausführung. Was wäre das Gute daran, wenn wir das tradierte oder traditionelle Männlichkeitsverständnis überkommen würden? Was wäre das Gute daran?
Mehr lebensdienliche Männer. Das heißt, die gesünder und länger leben, jetzt mal ganz egoistisch gedacht, die aber auch gesündere und resilientere Arbeitsumgebung schaffen, aber auch im gesellschaftlichen Sinne stabile, traghafte Beziehungen pflegen und die auch fördern und fordern. Und auch in einem ökologischen Sinne unseren Planeten lebensdienlich schützen. Weil das ist auch ein Männerproblem, da haben wir heute gar nicht drüber geredet.
Haben wir gar nicht. Wir haben noch ganz viele Themen rechts und links liegen lassen, definitiv. Ja. Giacomo, dann bleibt für dich die tatsächlich letzte Frage. Und was wäre das Neue daran?
Mehr Liebe.
mehr Liebe, mehr lebensdienliche Männer. Ich finde, das ist ein wunderbarer Ausblick und eine Vision, die ich gerne mitnehme. Es hat mir ganz arg viel Spaß gemacht, mit euch heute in dieser, ja, wie wir sind, diverse Besetzung über das Thema Männlichkeit zu sprechen. Und ich glaube, wir haben da ganz viele Denkräume aufgestoßen. Das wäre zumindest mein Wunsch und auch ein Anliegen hier bei Good Work. Dankeschön, dass ihr da wart, lieber Daniel, lieber Giacomo.
Danke dir.
Vielen Dank, Jule.
Das war's zu unserer heutigen Folge zum Thema New Work Men mit Giacomo Fritsche und mit Daniel Pau. Und ich weiß nicht, wie ihr es erlebt habt. Ich hatte schon das Gefühl, dass die beiden sehr, sehr darin gewohnt sind, sich zu reflektieren, zu hinterfragen, auf die berühmte Metaebene zu gehen und da bestimmt auch nicht immer nur ganz bequem mit sich ins Gericht gegangen sind. Und ich empfehle euch unbedingt, in das Buch mal mindestens reinzulesen und euch auch die Frage zu stellen, egal ob ihr Männlein, Weiblein oder wie ihr auch immer euch lest, seid, gibt es sowas wie Privilegien? Wo sehe ich sie? Wo erlebe ich sie? Wo nutze ich sie vielleicht bewusst oder unbewusst? Und was kann es wirklich verändern? Ist es eine Frage der Verantwortung? Machen wir es uns zu leicht, zu viele Dinge auf diese Thematik zu schieben? Oder liegt da ein gewaltiger Wirkhebel? Ich denke noch ein bisschen drüber nach. Ansonsten an der Stelle mein üblicher Spruch, lasst gern ein paar Sternchen da. Und schalte nächste Woche Donnerstag wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.